Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Carsten Klude. Ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung.
Oh, schön. Sie klingen gut gelaunt. So gut gelaunt wie die Märkte. Gut gelaunt wie die Märkte. Wir hatten ja nicht nur DAX-Rekorde. Einige europäische Aktienindizes erklommen Mehrjahreshöchststände. Ihre US-amerikanischen Pendants nähern sich an diesen zumindest wieder an. Ist jetzt Zeit für eine Ernte, Herr Klude? Gewinne mitnehmen und mehr Liquidität aufbauen?
Ja, in der Tat. Die Stimmung an den Börsen scheint gut zu sein. Wir haben Rekordkursstände beim DAX, bei vielen anderen Indizes. Für Anleger stellt sich dann natürlich immer die Frage, okay, also wenn es so gut gelaufen ist, sollte man dann die Party nicht verlassen, bevor das dicke Ende vielleicht kommt. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt aussteigt, was dann? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Verpasst man möglicherweise, wenn der Börsenzug noch weiterfährt? Und vor allen Dingen, was mache ich mit der Liquidität, die ich dann auf dem Konto liegen habe? Was sind die Alternativen? Gibt es überhaupt Alternativen? Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, wo man im Moment, glaube ich, nach wie vor zu dem Ergebnis kommt, es ist schwierig, wirkliche Alternativen zur Aktie zu finden und dementsprechend bleiben viele an Bord und setzen darauf, dass der Zug weiterfährt und stoppt. Die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen dafür sind auch durchaus gegeben.
Wenn ich jetzt aussteige, was dann? Also ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Frage. Sie sind ziemlich gelassen. Vielleicht gibt es ja auch einen Mittelweg. Gehen wir doch mal für Argumente und Gegenargumente, also für Aussteigen, Einsteigen, für weitere Kurse, für fallende Kurse durch. Sind Sie auch von der guten Berichtssaison überrascht?
Ehrlich gesagt nicht wirklich. Also wenn man sich vor der Berichtssaison die Erwartungen der Analysten angeschaut hat, dann sah es für uns danach aus, als ob hier doch sehr viel Skepsis im Vorfeld geherrscht hat. Man konnte beispielsweise schon erkennen, dass die meisten davon ausgegangen sind, dass die Unternehmensgewinne sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal verschlechtern würden. Das in einem Umfeld, in dem die Wirtschaft ja nach wie vor eigentlich sehr stark gewachsen ist, eigentlich fast überall auf der Welt, von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Japan haben wir heute Morgen gehört, dass das Wachstum im dritten Quartal rückläufig gewesen. In den USA war das Wachstum jetzt nicht sonderlich stark, aber wir hatten eine verbesserte wirtschaftliche Leistung und in Europa, gerade in der Eurozone, hatten wir sehr, sehr starke positive wirtschaftliche Entwicklungen. Also vor dem Hintergrund war eigentlich aus unserer Sicht auch davon auszugehen, dass es den Unternehmen gelingen wird, sowohl Umsätze, aber auch ihre Gewinne zu steigern. Also das hat uns vor dem Hintergrund nicht wirklich überrascht. Was überrascht hat, ist, denke ich mal, dass die Unternehmen, die es dann nicht geschafft haben, ihre Erwartungen oder die im Vorfeld gesetzten Erwartungen zu erreichen, dass die zum Teil ja sehr, sehr stark unter die Räder gekommen sind. Das war mehr, als es so üblicherweise der Fall ist. Also da haben Anleger
Welche Aktien meinen Sie da speziell? Ein paar Tech-Werte wahrscheinlich?
Genau, wir hatten das bei einzelnen Tech-Werten, die dann sehr stark verloren haben, beispielsweise eine Intel. Wir hatten das zum Teil bei, ich sag mal so, Finanzunternehmen auch, also so Finanz-Tech-Unternehmen, eine PayPal, die auf ihre Zahlen sehr, sehr schlecht reagiert hat. Auch zum Teil aus dem Kreditkartensegment, Visa, Mastercard auch ursprünglich, die nicht wirklich gut reagiert haben. Eine Intel, also überall da, wo die Erwartungen dann verfehlt worden sind oder wo möglicherweise dann der Ausblick für das vierte Quartal heruntergenommen werden musste, da haben Anleger dann tatsächlich die Flucht ergriffen und Gewinne mitgenommen. Das war in dem Ausmaße schon stärker, als das halt in früheren Quartalen der Fall gewesen ist.
DAX Allzeithoch meets Indizes Allzeithoch. Kann denn dem deutschen Aktienmarkt die explodierenden Zahlen der Neuinfektionen wirklich egal sein? Wird die hohe Liquidität im globalen Finanzmarkt der ewige Grund für weiter steigende Aktienkurse sein? Wird es ein normales Weihnachten geben mit Weihnachtsmärkten, Geschenken und dann anschließend Silvesterfeuerwerk? Sind viele Krankenhäuser in Deutschland nicht schon am Limit? Ist das dem Börsenmarkt völlig egal?
Ja, also die Situation hier in Deutschland ist tatsächlich besorgniserregend, wenn man sich die Zahlen anguckt. Da beschleichen einen natürlich wirklich sehr ungute Gefühle, wie das hier in den nächsten Wochen weitergehen soll. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Deutschland ist nicht der Rest der Welt und wir haben selbst in Europa ja ganz, ganz unterschiedliche Entwicklungen. Also auf der einen Seite gibt es Länder, die wie Deutschland große Probleme haben und tatsächlich bei den Neuinfektionen leider jeden Tag neue Rekorde aufstellen. Da gehört Österreich beispielsweise mit dazu. In den Niederlanden ist das Bild da nicht so positiv. Griechenland beispielsweise mit auch einer negativen Entwicklung. Dann gibt es Länder aber in Südeuropa beispielsweise. Wenn wir nach Portugal gucken, nach Spanien, nach Italien, dort sind die Zahlen deutlich niedriger. Da sind wir weit, weit entfernt von irgendwelchen Rekordneuinfektionen oder auch hohen Inzidenzzahlen. Und auch global ist das Bild sehr, sehr heterogen. Beispielsweise in den USA haben wir immer noch niedrige Infektionszahlen und glücklicherweise auch in ganz, ganz vielen Schwellenländern. Und das ist halt der Unterschied zum Beginn des Jahres oder vielleicht auch noch zum Sommer, wo gerade ja auch in den Schwellenländern die Neuinfektionszahlen so extrem hoch gewesen sind, dass dort dann beispielsweise eben auch negative wirtschaftliche Entwicklungen zu beobachten gewesen sind, weil Firmen nicht produzieren konnten, weil Leute nicht zur Arbeit gehen konnten. Insofern ist das globale Bild nicht ganz so negativ wie jetzt der alleinige und fokussierte Blick auf Deutschland. Und ich glaube im Moment auch nicht, dass wir tatsächlich wieder so flächendeckende Lockdowns bekommen werden, wie das im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist. Nichtsdestotrotz, die Stimmung wird sich wahrscheinlich etwas eintrüben und das bedeutet dann letztendlich gerade jetzt fürs vierte Quartal auch, dass wir hier weniger wirtschaftliches Wachstum haben werden, als ohne Corona normalerweise möglich wäre. Aber ich sag mal, das sind ja auch die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr oder vielleicht auch sogar aus den vergangenen fast 2 Jahren. Die Situation wird sich auch wieder verbessern, spätestens dann, wenn wir im Frühjahr wieder wärmere Temperaturen bekommen und sich das Geschehen wieder nach draußen verlagert. Dann wird sich auch wieder die Wirtschaft normalisieren. Und wie gesagt, wenn der zu erwartende Bremseffekt nicht so groß ausfällt, dann wird das auch wahrscheinlich sich gar nicht so negativ auf die Aktien auswirken.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht Lockdown, aber alle dürfen arbeiten. In irgendwie so eine Mischung könnte ich mir vorstellen. Sie sprachen was an, was vielleicht sogar, naja, ich stelle Ihnen die Frage, ist es jetzt ein höheres Risiko, Preisdruck, Lieferprobleme? Ich meine, wir hören ja in den Börsenradio-Interviews immer wieder von Vorständen, Q3 hätte ein Rekord sein können, wenn nicht die Lieferkettenprobleme einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Wie stark ist dieses Problem wirklich?
Das ist natürlich ein sehr, sehr beliebtes Thema, weil, ich sag mal, auch medial natürlich sich alles darum dreht und insofern, ich sag mal, Vorstände, Volkswirte, Kapitalmarktexperten, keiner kommt ja an diesem Thema vorbei. Und ich sag mal, jeder nimmt diesen Ball auf und auch wenn man es vielleicht gar nicht für das eigene Unternehmen so negativ bewertet, passt es einfach, finde ich, ganz mal gut in die Zeit dann zu sagen, naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch Probleme bekommen werden, die ist auf jeden Fall vorhanden oder wir sehen es zumindest im Sektor, wenn wir auch damit ganz gut umgehen können, andere werden da größere Probleme haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Problem ist, was aufgebauscht ist, das würde das sicherlich nicht treffen, aber bisher, das haben ja die Zahlen zum dritten Quartal gezeigt, haben es fast alle Unternehmen eben dann doch geschafft, mit den hohen Preisen, mit den hohen Inputkosten gut umzugehen. Das wurde bisher von den Unternehmen, also ja, zum Teil konnten die Kosten gut weitergegeben werden. Das ist ja auch einer der Gründe dafür, dass wir eine hohe Inflationsrate haben. Insofern ist der gesamtwirtschaftliche Effekt bisher relativ überschaubar. Ich meine, die Frage, ich glaube, die entscheidende Frage wird einfach auch sein, wie lange hält dieser Preisdruck an? Nach unserer Analyse, nach unserer Meinung hat das nach wie vor sehr, sehr viel mit Corona zu tun, mit der Pandemie, dass sich im Laufe der vergangenen Monate natürlich die Nachfrage so extrem stark und schnell erholt hat, während eben auf der Angebotsseite da nach wie vor große Probleme herrschten. Ich hatte die Lieferkettenprobleme angesprochen, die darauf zurückzuführen waren, dass wir beispielsweise in Asien Länder hatten, in denen Corona die Produktion dann gebremst hat. Das wird so nach und nach hoffentlich dann abnehmen, auch mit dem zunehmenden Impffortschritt, den wir gerade ja auch in den Schwellenländern sehen, den wir gerade in den asiatischen Ländern sehen, sodass das Thema dann hoffentlich in den kommenden Monaten an Bedeutung verlieren wird. Das Problem ist, im Moment kann es niemand wirklich gut vorhersagen, wie lange dieses Problem uns noch begleiten wird. Und das macht die Situation im Moment natürlich so von der Einschätzung her sehr schwierig.
Ja, na gut, wir haben Gott sei Dank schon den Impfstoff, auch wenn die vierte Welle meistens die größere ist. Die Chance ist da, dass wir gut durchkommen. Was könnte es noch für Risiken geben? Sie sprachen gerade Asien an, China, Evergrande, totgesagte leben manchmal länger. Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat ja sich mit Zahlungen fälliger Zinsen für eine Anleihe jetzt etwas Luft verschafft. Risiko China, wie groß schätzen Sie das ein?
Na, China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist natürlich ein Thema, was man definitiv als Anleger immer im Auge behalten muss. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Risiken, über die man fast tagtäglich philosophiert und nachdenkt und sinniert, dass die meistens dann gar nicht von den Auswirkungen her meistens so groß und so entscheidend sind. Also weil der Überraschungseffekt dann vielleicht nicht da ist. Ich kann mich noch gut erinnern, als Evergrande als Thema hochkam, ich glaube, das war im September, da hatten wir alle ja die größten Befürchtungen. Es hieß schon, ja, das könnte Lehman-Auswirkungen annehmen. Das wird die chinesische Wirtschaft völlig den Boden gleich machen für mehrere Quartale. Bisher ist es glücklicherweise eben nicht so weit gekommen, auch weil China eben eine Volkswirtschaft ist, die eben sehr, sehr stark von Regierung und Zentralbank gesteuert wird. Und ich sag mal, das sieht man ja auch am Beispiel Evergrande News, gibt es dann immer häppchenweise. Die Zahlungen, die ausstehen, werden auch dann immer so, ich sag mal, im letzten Moment Schritt für Schritt vorgenommen, dass dann Default gerade noch vermieden werden kann. Das heißt jetzt nicht, dass man gar nicht mehr davon ausgehen kann, dass da was schief läuft, aber ich glaube, dass China die Situation so weit kontrolliert, dass wahrscheinlich ein größerer negativer Ansteckungseffekt nicht zu erwarten sein wird. Insofern, ja, China im Blick behalten, ja, aber jetzt als extrem großes Risiko für die Weltwirtschaft und auch für die Kapitalmärkte, glaube, das ist wahrscheinlich nicht der Fall.
Ziehen wir ein Zwischenfazit? Was heißt das jetzt alles für die Anleger? Ihre Einschätzung in der Zusammenfassung?
Meine Einschätzung in der Zusammenfassung, man wird an der Aktie weiterhin nicht vorbeikommen. Solange die Wirtschaft weiter gut läuft, solange die Geldpolitik hier nicht massiv das Ruder herumreißt, gezwungen durch hohe Inflationsraten, dass die Notenbanken jetzt dann doch schnell die Zinsen erhöhen müssen, was sich meines Erachtens im Moment eben nicht abzeichnet, solange wird das geldpolitische Umfeld unterstützend bleiben. Wir haben sehr viel Schub für die Wirtschaft ausgehend von der Fiskalpolitik. Die Unternehmen scheinen mit den Rahmenbedingungen doch gut klarzukommen. Die Unternehmensgewinne werden auch im nächsten Jahr zunehmen. Und das ist eigentlich das Umfeld, das dafür spricht, dass die Aktienmärkte eben auch weitere Rekordstände erklimmen können. Das heißt also, für Anleger bedeutet das nichts anderes, als dabei zu bleiben.
Dabei bleiben. Was haben wir noch ganz aktuell? Natürlich das Fazit. Was bleibt von der Klimakonferenz in Glasgow für die Märkte? Nach 2 Wochen intensiver Verhandlungen ist ja der Weltklimagipfelkonferenz jetzt zu Ende gegangen. Thema nachhaltige Anleihen. Wie wird sich denn das Anlageuniversum bei Ihnen verändern und wie hat sich's schon verändert?
Das bekommt man vielleicht gar nicht so sehr mit, aber das Thema Nachhaltigkeit, das hat für den Investmentprozess und für den Kapitalanleger schon einen ganz, ganz enormen Stellenwert erreicht. Auch schon in den letzten Monaten, auch in den letzten 1-2 Jahren schon. Da spielt auch die Regulierung natürlich eine wichtige Rolle. So alleine, wenn ich mir anschaue, was bei uns fast tagtäglich an neuen Vorgaben gemacht werden, wie wir zukünftig das Geld unserer Kunden anzulegen haben, welche Berichtspflichten wir zu erfüllen haben. Da sieht man, dass dieses Thema eben schon immer wichtiger geworden ist und dieser Trend wird auch weitergehen. Also die Finanzwirtschaft wird eine ganz, ganz wichtige Rolle auch zukünftig spielen müssen beim Thema Klimawandel. Im Moment heißt das jetzt noch nicht unbedingt, dass so viel Geld wirklich in Klimainitiativen fließen wird, aber es wird immer wichtiger, auch für die Kunden und für die Anleger, weil sie einfach Wert darauf legen zu wissen, wie wir als Vermögensverwalter mit dem Geld umgehen, das uns nicht gehört. Und dieses Geld soll eben auch in nachhaltige Finanzprodukte fließen. Also beispielsweise bei uns bei Warburg hat das dazu geführt, dass wir unseren ganzen Investmentprozess auf Nachhaltigkeit bereits umgestellt haben und auch ein eigenes Nachhaltigkeitsreporting für unsere Kunden eingeführt haben, dass man tatsächlich sehen kann, wie nachhaltig ist das gesamte Portfolio eigentlich aufgestellt. Wie gesagt, dieser Trend wird weitergehen. Beispielsweise wird die IFRS neue Regelungen erlassen, dass es quasi noch transparenter zukünftig werden wird für Anleger, um auch zu sehen, wie Unternehmen, in die man investiert oder in die man dann möglicherweise auch nicht mehr investieren kann, mit dem Thema Klimaschutz umgehen. Also das ist ein Zug, der rollt schon und der wird in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren noch viel mehr Tempo aufnehmen.
Herr Klute, vielen Dank. Danke Ihnen.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Börsenradio Network. Der Kommentar.